Hey, schön, dass ihr alle da seid und schön, dass du da bist zu unserem Thema Chaosphasen meistern, Selbstführung inspiriert vom Schöpfungsbericht. Und wie ihr wisst, bewege ich mich ja an der Schnittstelle von drei großen Themen. Einmal Leadership im Business. Ich bin fasziniert von Führung. Die Welt braucht gute Führung und nichts passiert, bis jemand die Führung übernimmt. Zweitens dem Thema Selbstführung, weil gute Führung beginnt immer mit guter Selbstführung. Und wir haben einen Führungsauftrag nicht zuerst irgendwo draußen in unseren Firmen oder Organisationen, sondern einen Führungsauftrag in der wichtigsten Unternehmung, die es gibt, nämlich deinem, meinem persönlichen Leben. Und drittens dem Thema Glaube, weil jeder Mensch braucht einen Kontext, in dem er sein Handeln, sein Wirken einbettet und einen Referenzpunkt, an dem wir uns ausrichten. Und in diesem Thema Chaosphasen meistern werden diese drei Themenstränge zusammenkommen. Ich liebe aber nicht nur Leadership und Selbstführung und Glaube, sondern ich bin auch leidenschaftlicher Feuerwehrmann. Und deswegen nehme ich euch mal mit hinein in ein bisschen Feuerwehreinsatztaktik ganz zu Anfang. Wir haben in der Feuerwehr einen Grundsatz, der lautet: Jeder Einsatz beginnt mit einer Chaosphase und die Kunst ist, diese Chaosphase so kurz wie möglich zu halten. Und diesen Satz muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dieses Bild, das ihr da seht, und für die, die das Bild nicht sehen, stellt euch das mal innerlich kurz vor, ist einer unserer Einsätze. Ihr seht da einen gelben Audi RS, der mit völlig überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abkam, durch die Luft segelte, in der Luft einen Baum touchierte, sich mehrfach überschlug und dann völlig zerknüllt auf dieser Wiese liegen blieb. Und in dieses Szenario und in so ähnliche Szenarios kommen wir immer wieder hinein. Und da wird deutlich, tatsächlich, yes, es stimmt, jeder Einsatz beginnt mit einer Chaosphase. Sonst würden wir nicht gerufen. Egal, ob das ein Verkehrsunfall ist, wie in dem Fall, oder ob das ein Brand ist, irgendwie brennt da ein Zimmer oder ein Haus, ob es irgendeine technische Hilfeleistung ist, selbst wenn es nur vermeintlich kleine Dinge sind, ein Keller unter Wasser, ein Baum über der Straße, immer ist etwas in Unordnung, im Chaos. Und deswegen kommen wir rein. Zu welchem Zweck? Das Chaos zu beseitigen. Und die Kunst ist, diese Chaosphase, die am Anfang herrscht, so kurz wie möglich zu halten. Und in der Feuerwehrausbildung legen wir da Wert drauf. Die Kunst liegt da drin, und das unterscheidet einen hervorragenden von einem vielleicht nur mittelmäßigen Einsatzleiter, wie schnell es jemand schafft, die Chaosphase zu verkürzen und wieder zurück in die Normalität zu führen. Also nicht das Chaos ist das Problem, das gibt es immer wieder mal, sondern unser Auftrag besteht darin, in der Feuerwehr, und wir übertragen es gleich auf unser persönliches Leben, die Chaosphasen so kurz eben wie möglich zu halten. Per Definition bedeutet Chaos so viel wie ein Zustand völliger Unordnung oder ein Zustand der Verwirrung, des Durcheinanders, also eine Situation von fehlender Ordnung und Organisation. Chaosphasen sind nicht die Ausnahme, sondern oft die Regel. Das Problem ist nicht, dass Chaos herrscht. Das Problem ist dann, wenn niemand kommt, um das Chaos zu beseitigen und die Chaosphase so kurz wie möglich zu halten. Und in der Einsatztaktik bei der Feuerwehr gibt es eine ganz wichtige Vorgehensweise, und das ist die erste Aufgabe eines Einsatzleiters, wenn er an die Einsatzstelle kommt. Die erste Aufgabe ist es, sich einen Überblick von der Lage zu verschaffen. Du kommst immer in ein Szenario hinein, das du nicht kennst, zu einer Tages- oder Nachtzeit, die du nicht vorhersagen kannst, in ein Umfeld, das du nicht zuerst überblicken kannst, wirst vielleicht mit verletzten, panischen Leuten konfrontiert, die mit involviert sind. Und die erste Aufgabe ist, sich einen Überblick der Lage zu verschaffen. Was genau ist passiert? Welche Probleme gibt es? Und welches Problem ist das Dringlichste? Welche Aufgaben können wir mit der Manpower und mit dem Material, was wir im Moment verfügbar haben, angehen? Vor welchen Gefahren müssen wir uns selbst schützen? Und wie priorisieren wir und gehen dann Schritt für Schritt vor? Und das ist der erste wichtige Grundsatz. Erst die Analyse, dann der Lösungsweg. Und die Wirksamkeit des Lösungsweges, also wie sehr es uns gelingt, die Chaosphase möglichst schnell und effektiv zu verkürzen und zu beseitigen, hängt viel davon ab, ob uns die Analyse gelingt oder nicht. Und im übertragenen Sinn gilt das Gleiche genau für unser Leben und für die ganz großen Lebensthemen. Und ich nehme euch mal mit hinein in die ersten Verse der Bibel, in den biblischen Schöpfungsbericht in Genesis. Und ganz egal, was du persönlich jetzt glaubst und wie du den Schöpfungsbericht für dich interpretierst, Genesis ist Weltliteratur. Und da heißt es ganz am Anfang, die ersten drei Verse: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht, und es ward Licht. Was bedeutet es, dass da steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde? Was ist mit diesem Anfang gemeint? Was glaubt ihr? Mit diesem Anfang ist gemeint der Anfang. Das bedeutet übrigens auch Genesis, Anfang, Beginn, Ursprung. Am Anfang bedeutet vor Raum, Zeit und Materie. Bevor irgendetwas existierte, existierte wer? Gott, und er schuf am Anfang all das, was jetzt greifbar, wahrnehmbar, erforschbar ist. Er schuf Raum, Zeit, Materie und alles, was in Existenz gekommen ist. Also Gott ist die unverursachte Ursache, die alles in Existenz brachte. Und jetzt tauchen wir mal ganz kurz in die Apologetik ein. Gottfried Wilhelm Leibniz, ein großer Denker der Aufklärung, er sagte einmal, die erste Frage, die sich der Mensch stellen muss, ist, warum existiert überhaupt irgendetwas und nicht vielmehr nichts? Also wir haben ja den Spruch, von nichts kommt nichts, und das stimmt, ne? Von nichts kommt nichts, das heißt, alles, was existiert, braucht eine Ursache für seine Existenz. Stimmt's? Nicht ganz, stimmt fast. Genauer gesagt, alles, was beginnt zu existieren, braucht eine Ursache für seine Existenz. Denn Gott existiert auch, er hat keine Ursache für seine Existenz, weil bei ihm liegt die Ursache in seiner Natur. Er kann nicht anders als zu existieren. Also alles, was beginnt zu existieren, braucht eine Ursache für seine Existenz. Das Universum begann zu existieren, also braucht es eine Ursache für seine Existenz. Diese Ursache muss größer, stärker, mächtiger sein als das Universum selbst. Es muss auch von einer anderen Natur sein als das Universum selbst, weil es kann sich nicht selbst erschaffen. Wir sprechen also von einer irgendwie allmächtigen Superpower, übergeordnet, außerhalb der Dinge, die geschaffen sind. Wir sprechen von Gott. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So, und jetzt kommt's. Und die Erde war wüst und leer. Und wisst ihr, was im Hebräischen für ein Wort hier verwendet wird? Kennen wir im Deutschen auch das Wort Tohu Wabohu. Hat sich ja eingebürgert, und Tohu Wabohu steht für Chaos, Durcheinander, Unordnung. Das heißt, was wir in der Feuerwehr als Einsatzleiter machen, hey, wir sind in großen Fußstapfen, hat Gott schon vor uns auf der ganz großen Makroebene gemacht. Er kam in eine Chaos-Situation hinein, die Erde war wüst und leer und es war finster und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Er kommt in die Chaos-Situation hinein, und jetzt ist es spannend, was Gott als erstes macht. Was macht er als erstes? Und Gott sprach: Es werde Licht. Es ward Licht. Was bedeutet, es werde Licht? Gott macht eine Lageerkundung. Schalte mal das Licht an. Lass uns mal, was passiert, wenn du Licht anschaltest? Lass uns mal genau anschauen, wie die Situation ist. Und erst dann ins Chaos hinein, Licht anschalten, analysieren, Lage checken und erst dann in den Lösungsweg. Und das lesen wir in Genesis. Und dann kommen diese, wie auch immer wir sie interpretieren, 7 Schöpfungstage, in denen Gott in jedem Fall, das wird deutlich sichtbar, in einer Art Prozess, in verschiedenen Schritten, egal wie lange die gedauert haben, den Rahmen schafft, die Rahmenbedingungen schafft und letztendlich alles hinein kreiert bis zum Höhepunkt der Schöpfung. Zu wem? Zu dir und zu mir, den Menschen, den er in sein Schöpfungswerk hinein positioniert. Mit welcher Aufgabe? Im Grunde etwas Ähnliches zu tun, nämlich schöpferisch tätig werden, ins Chaos hineinkommen, Führung übernehmen, Lage analysieren, dann in den Lösungsweg gehen, wie Gott das auf der großen Ebene gemacht hat, ist es unser Auftrag, das auf unserer Mikroebene zu machen. Und wir definieren gleich noch, was dazu gehört. Also diese Idee und dieser Gedanke, aus dem Chaos in eine Struktur zu kommen, der ist in den Anfängen unserer Existenz schon verwurzelt. Wir haben gesagt, erst die Analyse, dann der Lösungsweg. Und jetzt kommen wir zum nächsten Grundsatz, den wir uns merken müssen. Jede Veränderung zum Guten beginnt damit, dass man sich der Realität stellt. Und das klingt banal, ist es aber nicht, weil es oft nicht passiert. Passiert auch im Business oft nicht. Scott Edinger, er schrieb kürzlich in einem Artikel für den Harvard Business Manager, ich zitiere mal, die meisten Führungskräfte, schreibt er, verschwenden zu viel Energie darauf, sich die Realität zurechtzubiegen. Die Realität zu akzeptieren gehört zu den wichtigsten Fähigkeiten, die eine Führungskraft mitbringen sollte. Richtig angewandt ermöglicht sie Veränderung und Wachstum. Schlechtes Führungsverhalten hingegen wurzle oft in der Unfähigkeit, das zu akzeptieren, was gerade passiert, oder die Umstände anzunehmen, wie sie sind, und innerhalb dieser Grenzen zu arbeiten. Was hat das mit deinem und mit meinem Leben zu tun? Extrem viel. Weil ganz oft, wenn wir uns ehrlich reflektieren, wir die Realität zumindest im ersten Moment vielleicht nicht so akzeptieren, wie sie ist, nicht so sehen, wie sie ist, sie eher verdrängen, nicht wahrhaben wollen, vor ihr flüchten, uns irgendwie eine Illusion aufbauen. Aber jede Veränderung zum Guten kann nur beginnen und funktionieren, wenn wir zuerst die Realität annehmen, so wie sie ist. Das gilt im Einsatz, das gilt im persönlichen Leben, das gilt in jeder Firma, in jeder Organisation. Step Nummer eins, wir müssen der Wahrheit ins Auge schauen. Ich erzähle euch mal kurz ein persönliches Beispiel, wo das ganz gut deutlich wird. Ich mache ja viel Sport und letztes Jahr hat sich bei mir ein Schmerz in der Hüfte entwickelt, der im Laufe der Zeit immer stärker wurde. Also ich hatte einen Problemschmerz hier rechts in der Hüfte. Die eigentliche Ursache kam dann später raus, liegt bei mir im Rücken. Weil im Lendenwirbelbereich unten ein Wirbel etwas verschoben ist, der im Endeffekt die Schmerzen auslöst, die ich in der Hüfte habe. Also Schmerz hier rechts, das eigentliche Problem ganz woanders, nämlich hinten. Und auch da wird schon wieder ein wichtiges Prinzip erkennbar, nämlich Schmerz und Ursache sind oft zwei verschiedene Dinge. Wir haben irgendwo ein Problem und versuchen dann, dieses Symptom zu lösen und herumzudoktern und es zu beseitigen. Die Ursache dafür liegt aber ganz woanders. Und ich nenne das Problem hinter dem Problem. Also im Coaching werde ich immer wieder konfrontiert, dass Leute kommen und sagen, vielbeschäftigte Führungskräfte, die sagen, mein Problem ist keine Zeit, ich habe zu wenig Zeit. Das eigentliche Problem ist oft keine Klarheit, nicht keine Zeit. Weil Zeit hat jeder gleich viel, 24 Stunden pro Tag. Aber es fehlt dann oft die Klarheit für sich herauszufinden, zu klären, was will ich, wie setze ich Prioritäten, wie investiere ich meine Energie. Und weil ich keine Klarheit habe, verzettle ich mich und das Resultat ist keine Zeit. Und dann kommen die und wollen zum Beispiel mit Zeitmanagement-Tools mehr aus ihrer Zeit herausholen, doktern aber an einer falschen Stelle herum, weil das eigentliche Problem hinter dem Problem ganz woanders liegt. Also wir müssen herausfinden, was ist wirklich das eigentliche Problem. War bei mir auch so. Was war meine erste Reaktion? Verdrängung. Ich habe versucht, das Problem zu verdrängen, habe mir Ibuprofen eingeschmissen und dachte, der Schmerz geht dann weg, ich kann das wieder raustrainieren, wurde aber nicht besser, sondern schlechter. Und das ist ein Führungsfehler, den wir immer wieder machen, schreibe ich auch in meinem neuen Buch drüber. Führungsfehler Nummer 1, Frühwarnsignale werden nicht wahrgenommen oder sogar aktiv verdrängt. Also ein Frühwarnsignal, in meinem Fall körperlich, zeigt an, irgendwas stimmt nicht, was mache ich? Ich versuche es aktiv zu verdrängen, indem ich mir Schmerzmittel reinhaue. Oder ein Beziehungsproblem, die Frau oder der Mann signalisiert schon lange, hey, eigentlich brauche ich mehr Zeit und Aufmerksamkeit, verdrängen wir oder überhören wir, nehmen wir nicht wahr, bis irgendwann wir vielleicht vor vollendeten Tatsachen stehen und dann die Frau, der Mann auszieht, habe ich alles in meinen Coaching-Praxisfällen. Und dann gibt es Heulen und Zähneknirschen, man hätte früher den Hebel ansetzen müssen. Also, ich habe versucht, das zu verdrängen. Hat nicht funktioniert, dann bin ich zum Orthopäden gegangen, zum ersten. Der hat mich oberflächlich durchgecheckt, ein paar Übungen gemacht und hat dann eine Diagnose ausgestellt, die aber ihre Wirkung verfehlte. Warum? Weil er die Lage nicht genau erkundet hat. Und dann bin ich zur Krankengymnastik gelaufen und es wurde nicht besser. Und dann sagten die Krankengymnasten, hey, eigentlich, wenn du so oft schon da warst, sollte das jetzt besser werden, wurde es nicht. Was dazu geführt hat, dass ich wieder zu einem Orthopäden, zu einem anderen ging. Und der hat mich dann genau angeschaut und der hat mich gerönt. Was hat er gemacht? Das Licht angeschaltet. Er hat in meinen Körper hineingeschaut, er hat genau analysiert und plötzlich wurde deutlich, und ich habe das Foto, das Röntgenbild auf meinem Handy, dieser Wirbel, der verschoben ist, der das eigentliche Problem hinter dem Problem ist. Und was sagte der Arzt zu mir? Hätte ich auch nicht gedacht, erst durch das Röntgenbild sind wir jetzt draufgekommen, was eigentlich die Ursache ist. Also er hat gut erkundet und analysiert und wir haben vorhin gesagt, jede Veränderung zum Guten beginnt damit, dass man sich der Realität stellt. Ich konnte mich jetzt der Realität stellen, dieses verschobenen Wirbels, weil genau erkundet wurde, mit welchem Ergebnis, dass ich jetzt zielgerichtet daran arbeiten kann und der Schmerz immer mehr weggeht und ich wieder schmerzfrei werde und das Problem löse. Und das ist genau der Prozess, den es braucht, egal in welcher Thematik und auf welcher Ebene unseres Lebens, wenn wir die Dinge positiv verändern wollen. War mein körperliches Problem beseitigt, indem ich dann einmal zur Physiotherapie ging? Was glaubt ihr? Nein, war es nicht. Warum nicht? Weil wir kommen zum nächsten Schritt und zum nächsten Prinzip. Veränderung ist immer ein Prozess. Veränderung ist immer ein Prozess. Ich bin gerade in einem Trainingsprogramm, das mich Wochen und Monate kosten wird, um sukzessive wieder meine körperliche Situation zu verändern. Und das führt mich in einen besseren Sollzustand dann hinein. Das geht nicht mit einem Schlag, sondern wir müssen dranbleiben. Und auf dieser Grafik hier seht ihr, da steht in Englisch, every action you take is a vote for the type of person you wish to become. Das bedeutet, übersetzt auf Deutsch, jede Gewohnheit, jede Aktion, alles was du tust, ist eine Abstimmung darüber, welche Art von Person du sein willst. Das bedeutet, mit dem, was du täglich lebst, bestimmst du, zeichnest du das Bild der Art von Person, die du sein willst. Deswegen sind unsere täglichen Gewohnheiten so wichtig. Ich lese gerade ein Buch, das kenne ich schon Jahre vom Titel her und habe viel drüber gelesen. Jetzt lese ich es mal selber, James Clear, Micro Habits, die 1% Methode, wie du jeden Tag 1% besser wirst. Besorgt euch dieses Buch. Es ist total wichtig, gut lesenswert und praktisch. Also unsere Gewohnheiten bestimmen unser Leben. Und mit jeder Gewohnheit, egal ob es eine gute oder schlechte ist, bestimmst du, welche Art von Person du sein willst. Ein paar Beispiele. Ich will eine Person sein, die gesund ist. Deswegen trainiere ich. Deswegen habe ich es mir zur täglichen Gewohnheit gemacht, Sport und Bewegung in meinen Tagesablauf einzubauen. Ich bin eine Person, die, oder welche Art von Person will ich sein, so muss ich es formulieren, ich will ein großartiger Liebhaber meiner Frau sein. Hey, Männer, Schreibt euch das auf den Schirm. Großartiger Liebhaber meiner Frau. Wird man das einfach so? In der Regel nicht, ich zumindest nicht. Also muss ich es runterbrechen auf die Gewohnheiten. Deswegen haben wir zum Beispiel einen Abend pro Woche, Eva und ich, der nur uns gehört. Wo wir gut zusammen essen, ein gutes Glas Wein trinken, wo wir austauschen und Herzen teilen und das Leben und unsere Liebe feiern. Und das ist ein Step, nicht der einzige, das ist ein Step, eine Art von Gewohnheit. Und jedes Mal, wenn ich das mache, investiere ich und stimme ich ab für die Art von Person, die ich sein will. Welche Art von Person will ich sein? Ich will ein Freund Gottes sein. Mich hat das immer an der Geschichte von Abraham fasziniert, schon vom ersten Moment an, als ich sie las, dass Abraham ein Freund Gottes genannt wurde. Und ich dachte mir schon damals, vor vielen Jahren, Freund Gottes klingt gut, möchte ich auch sein. Wie kann ich das werden? Ich breche es herunter in eine Gewohnheit, die ich in meinen täglichen Lebensstil einbaue. Ich nehme mir Zeitfenster in der Stille, im Gebet, wo ich mit Gott zu zweit bin, wo ich das genieße, mich auf ihn auszurichten. Also mit jeder Gewohnheit, die du tust, die du dir aneignest oder die du abstellst, wenn es eine negative Gewohnheit ist, zeichnest du das Bild der Person, die du sein möchtest. Wer hat also in der Hand, welche Art von Person du bist bzw. in der Zukunft sein wirst? Du selber, niemand sonst. Nicht deine Eltern, nicht irgendwelche Prägungen, die spielen eine Rolle, nicht irgendwelche Verletzungen, die spielen eine Rolle, das ist alles da, aber du entscheidest, wie du damit umgehst und ob du deinen Selbstführungsauftrag wahrnimmst oder nicht. Und das ist wichtig, das müssen wir verstehen. Also, Veränderung ist ein Prozess. Gott hat die Welt nicht an einem Tag erschaffen. Bei uns geht es auch nicht in einem Tag. Und weil wir jetzt gerade nochmal bei Genesis sind, er hat als Höhepunkt dann nach diesen Tagen wen geschaffen? Dich und mich, den Menschen. Und wohin hat er diesen Menschen damals in Person von Adam und Eva positioniert? In einen Garten. In welchen Garten? In den Garten Eden. Das heißt, die ersten Menschen wurden in ein Stück Land hineingestellt, mit welchem Auftrag? Genau das Gleiche zu tun, das Gott vorher machte, nämlich aus den anvertrauten Ressourcen etwas zu machen, unternehmerisch tätig zu sein, ihre Verantwortungsbereiche zu entwickeln, zu führen, gut zu managen, zu gestalten, nach vorne zu bringen. Und so wie damals Adam und Eva in ein Stück Land hineingestellt wurden, sind auch wir, jeder von uns, in ein Stück Land hineingestellt. Und das bringt mich zum nächsten Gedanken. Was ist unser Stück Land? Unser Stück Land sind ganz einfach und grob runtergebrochen drei große Kreise. Einmal der äußere Kreis, der Kreis unseres Berufes oder all dessen, was wir tun mit unseren Talenten, mit unseren Fähigkeiten, wo wir aktiv sind, irgendwie in dieser Welt, wo wir uns einbringen. Das gehört zu unserem Stück Land. Dann gibt es einen mittleren Kreis, das sind unsere Beziehungen, die wichtigsten Beziehungen in unserem Leben. Wenn ich verheiratet bin, ist das meine Ehe. Wenn ich Familie habe, sind das meine Kinder. Wenn ich nicht verheiratet bin, ist das mein vielleicht enges Freundenetzwerk, Vertraute, Mentoren, Leute, mit denen ich unterwegs bin. Ganz unabhängig von deinem Beziehungsstatus, jeder Mensch lebt aus und in Beziehungen, egal wie die aussehen. Und das ist der mittlere Kreis. Und der innerste Kreis unseres Stück Landes, in das wir hineingesetzt sind, das ist meine, deine, unsere eigene Persönlichkeit, unser Herz. Wie gehen wir um mit all dem, was Gott in uns hineingelegt hat? Wofür leben wir? Was ist mein Lebensziel? Welche Visionen verfolge ich? Welchen Unterschied will ich machen in dieser Welt? Wie gehe ich mit meiner Geschichte um? Wie gehe ich mit meinen Prägungen, Verletzungen um? Das ist alles Teil unserer Persönlichkeit und unseres Landes. Und wisst ihr was? Wenn wir uns das bewusst machen, dann bringt uns das vom sogenannten Circle of Concern in den Circle of Influence. Circle of Concern heißt, Concern bedeutet Sorge oder wo ich mir Gedanken mache, was mich oft angstvoll beschäftigt. ganz viele Menschen, eigentlich jeder von uns, überleg mal, reflektier dich kurz selbst, bewegt sich in einem riesigen Circle of Concern, was uns alles beschäftigt den ganzen Tag. Und da gibt es viele Themen, ne? Wenn wir die Zeitung aufschlagen, die Konflikte, die Kriege, die Wirtschaftslage, der Präsident, der in Amerika gewählt wird, die Arbeitslosigkeit, die Geldwertentwicklung, all diese Themen beschäftigen uns und rauben uns einen großen Teil unserer Energie. Was ist das Problem? Wir können nichts dran ändern. Warum? Weil es zwar Circle of Concern ist, aber nicht Circle of Influence. Und das ist der innere Kreis und der ist wesentlich kleiner, aber auch wesentlich besser, weil Influence bedeutet Einfluss, das ist mein Einflussbereich. Das heißt, das ist all das, wo ich ganz konkret etwas tun und verändern kann. Weil wir uns aber so viel im Circle of Concern bewegen und der so viel Energie kostet, bleibt so wenig übrig für das, wo wirklich Veränderung möglich wäre. Und das ist das Problem. Und deswegen müssen wir aus diesem Circle of Concern rausgehen, zumindest so gut uns das gelingt, und die Energie und den Fokus hinein investieren, wo wir wirklich was verändern können. Circle of Influence, mein Job, Beruf, meine Beziehungen, meine Persönlichkeit. Und jetzt kommt der Brückenschlag von ganz am Anfang der biblischen Geschichte, Genesis, Schöpfungsbericht, zum Ende der biblischen Geschichte, Offenbarung. Und da gibt es einen total spannenden Vers in Offenbarung 1,6, da heißt es sinngemäß, dass Jesus Christus uns zu Königen und Priestern gemacht hat. Im Alten Testament gibt es ja diese zwei getrennten Rollen, die Könige auf der einen Seite und dann die Priester und Propheten auf der anderen Seite, also die weltliche Autorität, das Management, die Exekutive auf der einen Seite, die ganze geistliche Dimension auf der anderen Seite. Und durch Jesus Christus kommt beides zusammen und das ist jetzt dieser Merge, in dem wir stehen, wo wir beides zusammen verkörpern und leben sollen. Das heißt, wir haben ein Stück Land, unsere Verantwortungsbereiche, Circle of Influence. Wir sind in dieses Land hinein positioniert, wozu? Als Könige und Priester zu fungieren. Und jetzt wäre die Frage, was bedeutet das praktisch? Was macht einen guten König aus und was macht einen Priester aus? Und wenn wir uns überlegen, wofür ein König und ein Priester steht, dann ergibt sich unsere Job Description, unsere Aufgabenbeschreibung für unser persönliches Stück Land. Und deswegen gehen wir da jetzt mal hinein ins nächste Bild. Was macht ein guter, und wir sprechen von einem guten, König? Ein guter König, zunächst mal liegt auf der Hand, ein guter König regiert. Was heißt regieren? Das heißt, er setzt Ziele, Visionen, er gibt eine Richtung vor, er lebt Werte und sorgt auch dafür, dass die Werte, die in seinem Königreich gelten, gelebt werden, dass man sich an denen orientiert. Er hat einen Purpose, so ein neudeutscher, total gehypter Begriff, das heißt, er weiß, wofür er lebt, einen Lebenszweck. Und er wird auch, was seinen Lebensstil angeht, dafür sorgen, denkt an die Grafik von vorhin, an den Gedanken von vorhin, every action you take, dass er mehr und mehr zu der Person wird, die er werden möchte. Also ein König regiert in seinem Land. Und das gilt übertragen auf dich und auf mich, auf unser persönliches Leben. Regieren heißt, ein guter König ist kein Opfer, sondern er ist Gestalter. Er ist auch nicht Schwanz, sondern er ist Kopf. Mit ihm wird nicht gespielt, sondern er spielt selber und ist als Spielführer auf dem Feld. Und das gilt für dich und für mich. Ein König schützt auch. Wenn von irgendwoher Feinde angeritten kommen, was macht der König? Er stellt sich als Erster vorne in die erste Reihe an die Front und nimmt Schutz ein für sein Land und für die Leute, die ihm anvertraut sind. Und das gilt für dich und für mich auch. Dein Land, da wo du hineingesetzt bist, ist es dein Auftrag, dass du ein Beschützer wirst deines Landes, der Leute, die dir anvertraut sind. Wenn du eine Family hast, ein Beschützer deiner Familie, ein Beschützer deiner Frau, ein Beschützer deiner Kinder, ein Beschützer deiner Mitarbeiter, ein Beschützer deiner Freunde, ein Beschützer der Leute, die dir anvertraut sind. Aber beschützen heißt nicht nur, physisch in einen Kampf zu ziehen, es heißt noch viel mehr, feindliche, schädliche Einflussfaktoren zu erkennen und sich denen in den Weg zu stellen. Ich nenne mal einen Begriff, der alle von uns betrifft und den ich auch immer wieder in meinen Gesprächen zum Thema habe und der wirklich ein großes Thema ist: digitaler Konsum. Hey, welche Einflussfaktoren gibt es in deinem Leben? Früher waren es die Feinde, die auf Pferden geritten kamen. Heute sind es vielleicht alle möglichen digitalen Einflusskanäle, die Ungutes in dein Land hineinbringen. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, uns schützend in den Weg zu stellen. Das mal Licht anmachen, zu reflektieren, zu analysieren, was gibt es da für Einfallstore und wo ist es vielleicht dran, dass ich mal ein Tor schließe. Schutz bedeutet auch Schutz vor Überlastung. Wir brauchen Ruhephasen in unserem Leben. Evi und ich, wir haben uns das jetzt nochmal ganz bewusst vor noch nicht so vielen Monaten angeeignet. Ich habe über Weihnachten ein Buch gelesen, Das Ende der Rastlosigkeit, John Mark Comer, auch das eine absolute Buch-Top-Empfehlung. Und der sagt, hey, du brauchst 24 Stunden in der Woche, also einmal pro Woche 24 Stunden am Stück, nicht gestückelt, sondern am Stück, wo du offline bist, wo du in der Ruhe bist, wo du ins Genießen, ins Sein hineinkommst, wo du nicht arbeitest, sondern wo du das Leben feierst. Und auf diesen Impuls hin haben wir nochmal ganz bewusst gesagt, wir haben es vorher schon praktiziert, aber es wurde uns nochmal wichtig. Für uns ist das der Sonntag, das muss nicht der Sonntag sein. Am Samstagabend beginnt bei uns diese 24 Stunden und ab dann genießen wir das Leben. Wir schalten die Handys ab, wir legen die zur Seite, möglichst wenig Digitalkonsum. Es wird nicht mehr gearbeitet, die Kinder machen keine Hausaufgaben am Sonntag während des Tages, die lernen nicht. Wir brauchen einen Tag am Stück frei von all den energieabsorbierenden Aktivitäten, die die ganze Woche laufen. Und das ist ein Schutz für uns, damit wir wieder auftanken können. Aber wenn du diesen Schutz nicht proaktiv dir nimmst und schaffst, dann gelingt es nicht. Und das gehört zu unserer Führungsaufgabe. Weiter, was macht ein König noch? Ein König expandiert. Er weitet sein Reich aus. Er geht auf, früher waren es die Raubzüge, also Raubzug wollen wir nicht machen, aber wir wollen Land einnehmen, wir wollen wachsen, wir wollen größer werden und die Leute, die mir anvertraut sind, sollen größer werden, als sie bisher sind. Die dürfen sogar größer werden als ich selbst. Das ist nochmal dann eine ganz andere Dimension. Also er expandiert. Wir brauchen Menschen, die Räume öffnen. Reinhard Sprenger sagte mal, was wir brauchen, sind raumöffnende Manager, nicht raumfüllende. Wir brauchen raumöffnende Väter, nicht raumfüllende. Wir brauchen raumöffnende Freunde, nicht raumfüllende. Raumöffnend heißt, ich schaffe dir, dem anderen, einen Raum, damit du wachsen kannst. Und ich fülle nicht den Raum mit meinem Ego, weil ich so toll bin, sondern ich öffne den Raum für andere. Und das macht ein guter König. Er sorgt für Expansion, für Wachstum, für Ausdehnung. Ein guter König, er versorgt. Also der Letzte in der Kette, der verantwortlich ist, dass das Volk versorgt ist, ist der König, der an der Spitze steht. Und das gilt für mich und mein Stück Land auch. Ich bin ein Versorger. Und wisst ihr was? Versorger nicht nur materiell oder finanziell, sondern vor allem auch emotional. Weil viele Leute, und auch das erlebe ich immer wieder, so die Vielbeschäftigten, die denken, wenn sie hart arbeiten und am Monatsende die Kohle nach Hause bringen, hätten sie ihren Führungsauftrag erledigt in der Familie. Stimmt aber nicht. Es geht nicht nur um materielle Versorgung, es geht um emotionale Versorgung. Meine Kinder in den Arm nehmen, zu sagen, hey, ich liebe dich, ich finde dich toll. Ich bestätige das, was in dich hineingelegt ist, an Potenzial, an Gaben. Das gehört zur emotionalen Versorgung dazu. Und wisst ihr was, im New Leadership, da werden zwei Themen immer größer. Früher haben so die Manager und die Führungskräfte vor allem dirigiert und harsch regiert. Und heute kommt immer mehr das Thema Empathie und Empowerment, nennt man das, also Befähigung. Und das sind Führungseigenschaften, die immer wichtiger werden. Es geht nicht mehr so um uns, es geht um den anderen. Ich bin da, um dem anderen zu helfen, zu wachsen, zu expandieren. Und dafür setze ich mich ein. Ein König, es gäbe noch etliche Punkte mehr, ein König rettet. Hey, ich hau dich raus. Wenn alle Stricke reißen, auf mich kannst du dich verlassen. Das ist etwas, was ein König tut. Wechseln wir mal auf die Seite des Priesters, weil das ist ja nur eine Schiene. Was macht ein Priester? Ein Priester, klar, liegt auf der Hand zuallererst, er betet. Ein Priester betet. Und das bedeutet, er agiert auf mehreren Ebenen. Weil was machst du, wenn du betest? Du verlässt die Ebene, die physische, die irdische Ebene, auf der wir uns sonst abmühen, und du beziehst eine zweite übernatürliche Ebene in dein Wirken, Handeln mit ein, nämlich die geistliche Ebene, die Ebene Gottes. Und damit erweiterst du deine Möglichkeiten und Ressourcen. Und deswegen sage ich oder schreibe das auch im Buch, Glaube als Führungsvorteil, durch den Zugang zu Gott haben wir Zugriff auf Ressourcen, die anderen Leuten verwehrt bleiben. Und das ist ein Vorteil in unserem täglichen Leben und Handeln. Ein Beispiel, unsere Grace schließt jetzt in wenigen Monaten die Fachoberschule ab, macht das Abi und jetzt war die Frage, wie geht es danach weiter? Und sie hatte 2, 3 verschiedene Optionen und Evi und ich, wir haben dann viel dafür gebetet, dass Gott Gracie den richtigen Weg zeigt und die richtige Tür öffnet und ihr Weisheit gibt, damit sie eine für sich gute Entscheidung trifft. Und die Entscheidung ist mittlerweile gefallen und sie ist etwas anders, als ich ursprünglich dachte, dass sie sich entscheiden sollte. Aber ich habe total jetzt Frieden drüber und glaube, es ist gut. Und ich bin so dankbar, dass wir solche Fragen nicht alleine nur bewegen und uns abmühen und abkämpfen müssen, sondern dass wir diese Möglichkeit haben, über das Gebet, über den Himmel quasi mit Gott zusammen in diese Dinge hineinzuwirken. Was heißt, ein Priester betet? Ich gebe euch mal noch einen Punkt, wo wahrscheinlich bei vielen jetzt die Lichter ausgehen. Eine Frage an all die Paare hier im Raum. Ihr seid ja alles Christen. Ihr nennt euch alle gläubig. Ihr seid Paare. Frage, wie viel betet ihr als Ehepaar zusammen? Fragezeichen. Und ihr glaubt nicht, wie oft es mir passiert, wenn ich mit sogenannten Gläubigen zu tun habe und denen diese Frage stelle, wie oft die Antwort kommt, gar nicht. Und jetzt müsst ihr mir eine Frage beantworten, wie wollt ihr annehmen und erwarten, geistliche und sonstige Durchbrüche in eurem Leben zu erleben, wenn ihr es nicht auf die Reihe bekommt, als Ehepaar zusammen zu beten? Also was hat das ganze Thema, das ich hier erzähle, mit uns zu tun? Ganz viel, und es ist total praktisch. Ein Priester betet, und das gehört zu unserer Job Description, alleine zu beten, mit anderen zu beten, wenn ich einen Partner habe, mit meinem Partner zu beten. Ein Priester segnet. Jeden Morgen, manchmal vergessen wir es, aber in der Regel jeden Morgen segnen wir unsere Kinder, bevor die in die Schule gehen. Was machen wir damit? Wir legen Kraft und Gunst auf sie und wir setzen Segen frei. Ich segne die Leute, mit denen ich in meiner Arbeit zu tun habe. Egal, was die glauben, egal, wo die Welt anschaulich steht, ist total gar nicht so wichtig. Ich segne sie. Ich bete für die. Ich öffne eine zusätzliche Dimension von Wirksamkeit, von Kraft in ihrem Leben, die ihnen gut tun und die sie vorwärts bringen soll. Ein Priester vermittelt, er ist in einer Mittelplatzposition, steht da drunter. Also einmal bringt ein Priester die Menschen, die ihm anvertraut sind, vor Gott und gleichzeitig bringt er Gott vor die Menschen, die ihm anvertraut sind. Das heißt, wer sind die Leute, die dir anvertraut sind? Kannst du kurz reflektieren? Deine Aufgabe ist es, dass du diese Leute vor Gott bringst. Gebet. dass du Gott vor diese Leute bringst. Nicht primär, indem du viel predigst, sondern indem du ein Vorbild bist, indem dein Herz verändert wird, indem eine Atmosphäre in deinem Verantwortungsbereich herrscht von Ermutigung, von Freude. Wir haben das für uns und wir sind am Lernen und ganz am Anfang und nicht perfekt. Ich gebe euch nur ein paar Beispiele, wie wir versuchen, das umzusetzen. Every action you take is a vote for the kind of person you want to become. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, wir sind eine Familie der Freude und der Ermutigung. Zack, das ist der Benchmark. Gelingt uns das immer? Nein, natürlich nicht, weil wir sind schwach und jeder hat seine Stärken und Schwächen und manchmal gibt es Differenzen. Aber was tun wir dann, wenn gerade vielleicht eine Situation wieder ist, wo es nicht gut läuft? Dann sagen wir, und das ist jetzt unser Auftrag als Könige und Priester in unserem Stück Land, okay, wir treten jetzt wieder ein in das, was wir sein wollen, eine Familie der Freude und Ermutigung. Wir vergeben einander, wir sprechen wieder positiv und wir bauen uns gegenseitig auf. Und das passiert im ersten Moment dann zunächst bei einigen vielleicht zuerst widerwillig, aber es löst etwas aus und die Atmosphäre verändert sich und wir haben Führung übernommen. Das gehört zu unserem Auftrag dazu. Ein Priester, er lehrt natürlich, das heißt, hey, wir brauchen eine gute Theologie und sind verantwortlich dafür, was wir glauben. Und da ist vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle etwas Unsinn dabei, der mal auf den Prüfstand gestellt gehört und eventuell auch angepasst, korrigiert gehört. Nach welchen moralischen Werten richten wir uns aus? Einer unserer Jungs, der sagte kürzlich, hey, für diese Ex brauche ich nicht lernen, weil mit den Smartwatches hast du alles auf der Uhr, da kann ich dann gut während der Ex schauen und abschreiben. Und dann sagen wir, funktioniert schon, aber welche Art von Person wollen wir sein? Was sind unsere Werte? Wir wollen ehrlich sein und nicht betrügen. Und wenn du nicht lernst, sondern die Smartwatch in der Schulaufgabe oder in der Ex nimmst, dann bist du, auch wenn es dir gelingt und der Lehrer das nicht mitbekommt, dann bist du nicht ehrlich, sondern du betrügst. Wollen wir Betrüger sein? Nein, also tun wir es nicht. Das ist unsere priesterliche Aufgabe, die Leitplanken zu setzen für das Verhalten und für die Art und Weise, wie wir leben wollen. Und letztens, und auch das ist nicht zu Ende ausformuliert, ein Priester, mit dem rechnet man vielleicht gar nicht, ein Priester feiert. Ein Priester feiert. Wenn man an das Volk Israel denkt, dann waren bestimmte Feste über den Jahresverlauf fest in das Leben hineingebaut. Warum haben die so viel gefeiert? Erstens, weil das Leben es wert ist, gefeiert zu werden. Zweitens, weil wenn du mal zusammenzählst, für was du alles dankbar sein kannst, trotz aller Schwierigkeiten, die auch da sind, dann bleibt noch ziemlich viel über, für das man dankbar und das man feiern kann. Und drittens, weil es unseren Fokus immer wieder ausrichtet auf den, von dem all das Gute kommt. Und deswegen ist Feiern so wichtig. Und auch da nochmal abschließend ein letztes Beispiel. Das machen wir schon viele Jahre. Wir essen gerne Pizza. Und immer wieder, regelmäßig, machen wir ein sogenanntes Pizzafest. Da bestellen wir bei unserem Lieblingsitaliener jeder seine Lieblingspizza. Und bevor wir dann essen, machen wir eine Runde Dankbarkeit. Und jeder sagt ein paar Punkte, für die er gerade heute in der Woche aktuell dankbar ist in seinem Leben. Und dann tauschen wir drüber aus. Und wisst ihr, was passiert, wenn 5 Leute zusammensitzen in unserem Fall und jeder nennt 2 Dinge, für die er dankbar ist? Die Atmosphäre verändert sich. Du hast plötzlich eine ganz andere Kultur, in der du dich bewegst. Du bist nicht mehr im Circle of Concern, wo alles so schlimm und schlecht ist und du im Endeffekt nichts tun kannst, sondern du stellst den Schalter um auf eine positive Ausrichtung, auf eine glaubensvolle Ausrichtung, auf eine wirkungsvolle Ausrichtung. Wer entscheidet, ob das passiert oder nicht? Du. Du entscheidest das in deinem Stück Land. Wir kommen zum Schluss und ich fasse mal die 3 wichtigsten Learnings zusammen. Erstens, unser Problem ist nicht das Chaos, sondern wenn wir keine Führung im Chaos übernehmen. Bill George, er sagte mal, alle Krisen sind Führungskrisen und jede Krise in deinem Leben, wenn du sie zu Ende analysierst, ist verursacht durch schlechte oder nicht wahrgenommene Führung. Also wir müssen Führung übernehmen. Zweitens, erst das Licht einschalten, dann handeln. Jede Veränderung zum Guten beginnt damit, dass man sich der Realität stellt. Und drittens, Nimm in deinem Circle of Influence, in deinem Stück Land, in deinem Beruf, in deinen Beziehungen, in deiner Persönlichkeit deinen Führungsauftrag als König und Priester an. Dann geschieht Veränderung. Und jetzt zum Schluss, wisst ihr, was Eden, Garten Eden, was Eden übersetzt bedeutet aus dem Hebräischen? Eden bedeutet Land der Glückseligkeit. Land der Glückseligkeit, Land der Freude, Land, das du feiern kannst, Land, das dir Energie gibt, ein Land, das dich aufstellt, ein Land, das dich pusht, ein Land, das du liebst zu führen. Unser Stück Land soll zu diesem Garten Eden werden. Dieser Garten, in den wir hineingesetzt sind, der soll zum Blühen kommen. Und damit das geschieht, ist es wichtig, dass du und ich, dass wir unseren Führungsauftrag übernehmen.